One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water. Wasser ist Leben. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer spannenden Reihe über Wasser, seine Qualität, die Gefahren, die es gibt und die unser Wasser bedrohen. Ich darf hier im Studio begrüßen zwei wunderbare Frauen, die sich dem Thema Wasser widmen. Und das ist Professor Magister Dr. Gabriele Weigelhofer und Diplomingenieurin Eva Feldbacher. Die beiden sind vom Wassercluster Lunz und beschäftigen sich mit Lebensräumen im Wasser, mit Ökosystemen, wie die funktionieren, welche Herausforderungen durch die Klimakrise vor allem auf sie zukommen. Und ich darf euch beide recht herzlich hier im Studio begrüßen und euch jetzt schon danken für die Zeit, die ihr euch nehmt.
Hallo.
Hallo. Hallo. Grüß euch. Liebe Gabi, wir beginnen mit dir. Das Wassercluster oder der Wassercluster Lunz ist ein interuniversitäres Zentrum zur Erforschung von Gewässersystemen. Interuniversitäres Zentrum, man kann sich ungefähr vorstellen, was es ist. Ich würde dich aber trotzdem bitten, es genauer zu erklären.
Ja, interuniversitär, das ist eigentlich, ich glaube, ziemlich einzigartig in Europa. Wir müssen es auch anderen immer erklären. Was bedeutet das? Wir sind ein Forschungszentrum, das drei Universitäten als Gesellschafter hat. Und zwar die Universität für Bodenkultur in Wien, die Universität Wien und die Universität für Weiterbildung in Krems. Und diese drei sind beteiligt am Wassercluster. Finanziert wird das Ganze vom Land Niederösterreich und von der Stadt Wien. Und die drei Universitäten stellen hier die Gruppenleiter für Forschungsgruppen zur Verfügung, die mit ihrer Expertise dann am Wassercluster forschen. Das heißt also, drei Universitäten arbeiten gemeinsam an einem Institut. Und ich glaube, das ist ziemlich einzigartig. Und vielleicht dazu zu sagen, wie ist das überhaupt entstanden? Die Forschung am Lunzer See, die gibt es ja schon sehr lange. Seit 1905 gibt es
die. So lange schon?
Mhm. Und die wurde zuletzt von der Akademie der Wissenschaften betrieben. 2003 wurde dieses Institut geschlossen. Die Akademie hat es nicht mehr weitergeführt. Und damals haben sich eben diese drei Universitäten zusammengetan und gesagt, das ist schade, wenn wir diesen Ort verlieren als Forschungsstandort. Wir haben hier wirklich Daten, die über 100 Jahre alt sind. Und was machen wir daraus? Und sie haben sich zusammengetan und haben dieses interuniversitäre Zentrum.
Da sieht man wieder zwei Dinge. Man soll nicht immer alles als gegeben nehmen, auch wenn jemand kommt und sagt, so ist es jetzt nicht mehr, die Dinge ändern sich und ab jetzt gilt das nicht mehr. Und das zweite extrem Wichtige, was wir von euch lernen können, ist in unserer Welt und Gesellschaft, durchs Reden kommen die Leute immer zusammen. Gell? Und wenn man aufeinander eingeht und einander konstruktiv sich unterstützt, dann kann man es wirklich zu was bringen. Das ist echt toll. Vielen Dank einmal für das und dafür, dass ihr es schafft, weil drei Universitäten, sind viele Menschen, viele Verantwortlichkeiten, viel Arbeitspensum und dass das so lange Zeit schon so gut funktioniert, ist wirklich etwas sehr Besonderes. Das ist toll. Liegt aber wahrscheinlich auch an den Menschen, die daran beteiligt sind.
Sicher, ja.
Mir gegenüber sitzt ein positiv strahlender Sonnenschein und ich denke mir mal, das wird schon das Übrige dazu tun, dass sich alle irgendwie bemühen, miteinander gut auszukommen. Liebe Gabi, gibt es ein konkretes Forschungsbeispiel, das du uns geben kannst?
Ja, am Wassercluster haben wir mehrere Forschungsbereiche oder Schwerpunkte. Mhm. Ein Schwerpunkt zum Beispiel ist die Nahrungskettenforschung von Martin Kainz. Der arbeitet mit ungesättigten Fettsäuren und wie hier diese Fettsäuren über die Nahrungsketten weitergegeben werden. Wir haben einen Forschungsschwerpunkt, der interessiert sich für Fischverhalten. Mhm. Lieber Zaworke ist hier. Der arbeitet, wie also Nahrungsqualität sich auf Fischverhalten und auch auf die Intelligenz der Fische auswirkt. Also ob die dann bei schlechtem Futter weniger intelligent und lebensfähig sind. Wir, meine Gruppe selber, habe ich schon gesagt, mit Nährstoffen, wie Nährstoffe in die Gewässer gelangen, was passiert und auch wie man sie wieder hinausbekommt. Mhm. Ja. Also wir haben jetzt ein Projekt, wo man schaut, ob man die aus dem Gewässer entfernen kann. Und Katrin Attermeier schaut sich mehr so den Kohlenstoffkreislauf an. Das heißt, da sind auch die Treibhausgase zum Beispiel drinnen.
Womit beschäftigt ihr euch da genau? Also was wird Wassercluster Lunz erforscht?
Was am Wassercluster Lunz einzigartig ist, ist einmal das eine, die Langzeitforschung. Das habe ich schon erwähnt. Es gibt Wetterdaten, die also bis 19... 30 oder so zurückgehen sogar. Wir sind jetzt in zwei internationalen Netzwerken, Infrastrukturnetzwerken, wo also der Klimawandel angeschaut wird. Wir haben am See eine Station und in den Gewässern. Und das ist spannend, weil der Lunzer See ist ja doch voralpiner Bereich und jeder, der den Lunzer See kennt, zumindest aus der Jugend, weiß, wenn man reinspringt, es ist so kalt, man muss schnell schwimmen und ist sehr schnell wieder draußen. Und wenn man jetzt in den Lunzer See reinspringt, dann kann man also durchaus länger drinnen verweilen. Und das ist ganz wichtig, weil das zeigt, wie sich die Gewässer verändern.
Für alle Zuhörerinnen, die uns schon ganz brav folgen, unserem Podcast, muss man es wahrscheinlich nicht noch einmal erklären, aber die neu dazukommen, würde ich gerne noch einmal erwähnen, dass es ja in wissenschaftlicher Arbeit ganz lange und ganz viel um Langzeitdaten geht. Je länger man Daten hat, die aufgezeichnet werden, umso genauer kann ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin Fakten ablesen oder Theorien ableiten. Und darum ist es so besonders gut, dass es diese Langzeitaufzeichnungen vom Lunzer See gibt. Wie verändert sich jetzt also der Lebensraum durch die Erwärmung? Was bedeutet das für alles Getier und Gepflanze, das im Wasser zu Hause ist?
Naja, viele Tiere haben ein gewisses Temperaturoptimum, so wie wir Menschen auch, ja. Und ab einer bestimmten Temperatur können die dann nicht mehr existieren. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt in Fließgewässern, dass ich in kühlere Bereiche, also nach oben wandere, dann ist das natürlich toll. Gibt es das nicht mehr, dann werden diese Tiere dort nicht mehr leben können. Was wir auch machen ist, wir haben Riesenrinnen mit 40 Meter Länge, halben Meter breit, wo wir Versuche machen können, kleinere Rinnen, ganz große, die Heidegger-Rinnen der BOKU. Hier simulieren wir sozusagen den Naturzustand, aber unter kontrollierten Bedingungen.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Das heißt, diese Rinnen sind im Lunzer See eingebracht? Ihr nehmt das Wasser aus dem Lunzer See.
Wir nehmen das Wasser aus dem Seebach, der in den
Lunzer See fließt. Mhm, genau. Und dann versucht ihr in diesen Rinnen das Ökosystem Lunzer See klein nachzubauen, richtig?
Bei den Rinnen versuchen wir den Seebach nachzubauen. Also es sind Fließrinnen, sieht die schön. Also wenn man dort spazieren geht, ja, dann kann man um den See herum, kommt man bei den Lunzerinnen vorbei. Sie heißen auch die Lunzerinnen. und wir pumpen hier Wasser vom Seebach durch diese Rinnen und dann wieder zurück in den Seebach, sodass es im See dann wieder drinnen ist. Also wir nehmen kein Wasser weg.
Ja.
Und wir können uns anschauen, wie sich zum Beispiel Mikroorganismen entwickeln. Ein ganz spannendes Projekt war, da sind Leute von der Forensik gekommen, ich glaube aus Italien, die wollten wissen, wie unterschiedliche Textilien im Wasser abgebaut werden. Wir haben keine Wasserleiche in den Rinnen gehabt.
Nein, nicht ihr in den Rinnen, aber die in Italien, weil sonst wäre ja die Forensik nicht zu euch gekommen.
Genau. Wir haben also verschiedene Stoffe drinnen gehabt, die sie da reingegeben haben und dadurch bei diesen Rinnen können sie im Kontrollieren immer dieselbe Strömungsgeschwindigkeit, dieselbe Wasserchemie und dann haben sie angeschaut, also unter welchen Bedingungen, wie werden die zersetzt, ja. Sonst schauen wir uns natürlich an, wie nehmen Biofilme zum Beispiel Nährstoffe aus dem Gewässern, also mit dem können wir arbeiten. Für den Lunzer See haben wir sagen Mesokosmen dazu, man kann sich das vorstellen wie eine Regentonne, also Regentonnen, die außen isoliert sind und die werden dann, in denen ist das Wasser drinnen und die Mikroorganismen und auch planktische Tiere, also
klar. Darf ich noch einmal nachfragen? Deshalb, weil ihr die ganze Zeit schon ein Bild vor meinem inneren Auge habt. Ihr erinnert euch, im Kindergarten oder auch in der Volksschule, da gab es immer dieses Projekt einmal im Jahr. Man nimmt eine Schuhschachtel und baut die Welt im Kleinen.
Mhm.
Mit Moos und Steinen und Ästen und es soll dann möglichst realistisch ausschauen. Und in dieser Wassertonne ist dann auch Gestein vom ändert das aber nicht den Zustand? Geht es da wirklich nur ums Wasser, ums wie es fließt und nicht wo es fließt?
Das ist eine sehr gute Frage.
Oh, danke.
Also bei diesen Versuchsanlagen versuchen wir, manche Faktoren auszuschalten, die es in der Natur gibt, damit es etwas kontrollierbarer ist. Und in dem Fall ist praktisch nur das Wasser. Hätten wir das Sediment auch noch drinnen, wird das Ganze wieder extrem kompliziert werden.
Ich verstehe, ja.
Und in dem Wasser, was zum Beispiel Versuche waren, war, dass sie geschaut haben, was passiert, wenn es zu einem Wasseraustausch kommt, wenn also die Organismen, die da drinnen leben, mehr diverser sind, wenn eine höhere Artenvielfalt ist und wie stabil ist diese Gemeinschaft dann. Man kann mit Nährstoffen arbeiten, man kann mit Verdunklung arbeiten. Also man kann praktisch einen Faktor rausnehmen oder auch die Temperatur und sich anschauen, wenn alles andere gleich bleibt, was passiert, wenn sich die Temperatur ändert. Mhm. Und das hat man halt in der Natur, ist es immer ein Zusammenspiel. Die Temperatur steigt, aber gleichzeitig sinkt der Wasserstand, die Strömungsgeschwindigkeit ändert sich und, und. Und dann ist es sehr schwierig zu sagen, das ist jetzt nur auf die Temperatur zurückzuführen.
Es hat so wie alles einen Rattenschwanz, ne? Auf Aktion folgt Reaktion. Und was bedeutet es jetzt, wenn der Lunzersee, also wie ist das Ökosystem konkret bedroht? Und was bedeutet das für uns Menschen? Weil jedes Ökosystem, das uns umgibt, hat ja auch einen direkten Einfluss auf unsere Lebensqualität.
Also was wir im Lunzersee merken, und das ist übrigens auch in allen anderen Seen und Teichen in Österreich der Fall, je wärmer es wird, desto mehr wachsen Algen. Das heißt, es wird dann so grün. Das Problem ist, dass diese Algen dann zu Boden sinken. Das heißt, es ist viel organisches Material da. Und wer auf alle Fälle sehr temperaturtolerant ist, also wer höhere Temperaturen aushält, das sind die Mikroorganismen. Mhm. Die zersetzen das. Und die sind wie wir. Wenn die fressen, verbrauchen sie Sauerstoff. Und dann sinkt der Sauerstoffgehalt. Und wir sehen das im Lunzersee. Wir hatten bis vor wenigen Jahren überhaupt kein Problem mit der Sauerstoffversorgung bis zum Boden. Mhm. Und jetzt haben wir plötzlich eine sauerstofflose Zone. Und jetzt kommt es zu einem Kreislauf, der fatal ist. Denn wenn es sauerstofflos ist, sind die Nährstoffe, also vor allem der Phosphor, der im Sediment ist, der ist an Partikeln, also am Sediment gebunden. Mhm. Und wenn aber der Sauerstoff jetzt sinkt, dann geht, meistens ist es an Eisen gebunden, dann wird dieses Eisen reduziert, geht in Lösung, damit geht der Phosphor auch in Lösung. Das heißt, ich habe praktisch intern eine Nährstoffrückführung in den See, die dann wieder die Algen ankurbelt. Mhm. Und das ist
geht halt, in Lösung heißt, es löst sich auf.
Es löst sich auf, genau, ja. Und ist damit auch wieder verfügbar für die Algen. Weil wenn das auf dem Gestein draufbiegt, können die mit dem nichts tun. Ja. Mhm.
Ich bin kurz sprachlos, weil ich mir denke, das ist so, so fatal. Das hat alles so fatale Folgen, ne? Und ich bin ja immer wieder bass erstaunt, dass es nicht möglich ist, konsequentere politische Lösungen für die größte Bedrohung, die über unseren Köpfen hängt und die wir ja schon spüren und wo wir die Auswirkungen merken, dass es da nicht konsequentere Maßnahmen gibt und dass jeder das immer auf die nächste Generation verschiebt. Das ist wirklich eigentlich nicht zu fassen. Obwohl schon alle Wissenschaftler schreien und jeder sagt, Wasser ist bedroht, Lebenssysteme sind bedroht, bedroht letztendlich uns. Es ist wirklich faszinierend, warum da so wenig und so in so einem geringen Tempo was weitergeht. Ja.
Ich glaube, das große Problem ist, dass es so komplex ist. Also es ist nicht ein Faktor, es sind viele Faktoren. Und dadurch ist es auch nicht eine Ursache. Und das Zweite ist,
aber es wird eine Wirkung haben.
Es hat eine Wirkung, ja, aber das Zweite ist auch, es ist nicht unmittelbar oft, ja. Ja. Also es kann oft irgendwo im Einzugsgebiet sein, dass ich Probleme habe und ich spüre es jetzt sehr viel weiter unten. Mhm. Und ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass man das kommuniziert, dass man also Wissenschaftskommunikation betreibt, Wissenschaftsbildung, dass man das den Leuten erklärt.
Ganz genau.
So, dass sie es auch verstehen.
Die unmittelbaren Auswirkungen. Der Mensch reagiert immer sehr gerne dann, wenn er beginnt zu leiden und nicht vorausschauend, wenn er es noch ändern könnte. Und ja, tatsächlich, Kommunikation, so ein wichtiges Thema und so wichtig, den Leuten zu vertrauen und zu glauben, die sich damit beschäftigen. Und das ist ja gerade in einer Zeit, in der irgendwie eine seltsame Wissenschaftsfeindlichkeit aufkommt. Und damit meine ich nicht, dass man nicht jeder Mensch einen Hausverstand hat und dass man gewisse Dinge hinterfragen oder dass man alles hinterfragen darf. Aber dass es etwas gibt, was faktenbasiert von Menschen, die sich Jahre, Jahrzehnte lang damit beschäftigen, einfach schwarz-weiß auf am Papier steht, das sollte man dann schon auch einfach respektieren, ernst nehmen und Expertisen folgen. Liebe Eva, ich darf dich an dieser Stelle ins Gespräch holen. Hier sitzt nämlich eine zweite strahlende Frau und möchte dich gern fragen, nachdem die Gabi beim Thema Kommunikation jetzt schon so einladend auf dich gedeutet hat, würde ich das gern an dich übergeben und würde dich bitten, ein bisschen zu erklären, was so deine Aufgabe ist.
Ja, also wie Gabi schon erwähnt hat, aus unserer eigenen Erfahrung und auch aus diversen Studien wissen wir ja, dass die Menschen nicht wirklich verstehen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so machen und nicht wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Und die meisten empfinden Wissenschaft auch als zu kompliziert und sie können einfach damit nichts anfangen. Und ich glaube, da muss Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsbildung ansetzen. Und das versuchen wir jetzt zum Beispiel auch gerade in einem Projekt.
Sehr gut.
Das nennt sich INSE und das ist ein Kürzel und es steht für Interdisziplinäres Netzwerk für Wissenschaftsbildung Niederösterreich. Mhm. Und da haben wir ein interdisziplinäres Team gebildet, um Wissenschaftsverständnis zu fördern und das Interesse an Wissenschaft zu steigern.
Eva, wie schafft ihr das, dass die Öffentlichkeit davon Wind kriegt quasi?
Ja, wir haben einerseits eigene Wissenschaftskommunikationsprojekte, so wirklich spezialisiert auf einzelne dieser Forschungsprojekte. Und andererseits nehmen wir an ganz vielen Veranstaltungen teil, wie der Langen Nacht der Forschung oder Niederösterreichisches Forschungsfest. Wir haben einen Tag der offenen Tür am Wasserklaster in Lunz alle 2 Jahre. Und da geben wir den Menschen Einblicke in unsere Forschung, wie wir forschen, was wir dabei herausbekommen. Und wir haben auch gemeinsam mit dem Haus der Wildnis bieten wir Workshops an für Schulklassen zum Thema Gewässerökologie und Wissenschaft. Mhm. Wir konzentrieren uns in diesem Projekt auf die schulische Wissenschaftsbildung, aber wir beginnen auch schon im Kindergarten. Und Schön. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man schon ganz früh beginnt und auch den Kindern im Kindergarten schon ermöglicht, forschend zu lernen und zu experimentieren und Sachen auszuprobieren. Und dass das dann durch alle Schulstufen weitergeht.
Super.
Weil so bleibt am ehesten was hängen und ich glaube, so kann man das auch als Erwachsener dann anders verstehen, wenn man in den Medien über Wissenschaft hört oder Absolut. Über wissenschaftliche Ergebnisse.
Ganz, ganz wichtig, weil es ist ja, wenn du diesen Samen siehst bei den Kleinsten, die ja noch so experimentierfreudig und offen sind, dann ist es, geht man ja ganz anders durchs ganze Leben. Das heißt ja nicht, dass jeder Wissenschaftler werden muss, weil dafür muss man auch irgendwie gewisse Voraussetzungen mit sich bringen. Mhm. Ich könnte es nicht, darum bin ich Schauspielerin geworden. Aber ich bewundere jeden Menschen, der sich so reintigern kann in ein Thema und so in so einer Exaktheit und genau. Wahrscheinlich deshalb, weil in meinem Beruf muss man auch sehr genau und sehr exakt sein. Und Präzision ist etwas, was ich sehr sehr bewundere und wo ich das Gefühl habe, das ist so ein Respekt im Leben gegenüber, wenn man Dinge exakt macht oder wenn man es nicht verschludert. Und ja, bin drum sehr glücklich, viele Wissenschaftler auch in der Familie zu haben, auch wenn ich gar nicht verstehe, was die alle machen. Trotzdem finde ich es faszinierend. Ja, bitte, Gabi.
Was wir immer so machen, also was ich gerne mache, wenn ich so mit Kindern anfange, ich gehe oft rein mit dem Labormantel an und sage, dann bin ich eine Wissenschaftlerin. Und ganz klar, alle sagen, natürlich ja. Dann ziehe ich den Mantel aus und sage, und jetzt? Bin ich es noch immer? Dann ist einmal ein kurzes Staunen und dann, ja, eigentlich schon. Ich sage, okay, also was macht denn eine Wissenschaftlerin aus? Ja? Und dann reden wir drüber und im Großen und Ganzen ist es eigentlich nur Problem lösen. Ja? Also genau. Man hat ein Problem und geht das sehr strukturiert an und das ist es. Ja.
Genau. Und das ist so wichtig, dass das kommuniziert wird, dass es ist nämlich wirklich absurd, dass man so eine Feindschaft entwickeln kann für ein so wichtiges und breit, wie du sagst, das ihr seid ja Problemlöser. Die Menschheit, die Gesellschaft hat Probleme und dann gibt es Menschen, die haben die Fähigkeit, sich in eine Sache so zu verbeißen, wie so ein kleiner Rattler, und bohren so lange Löcher rein, bis sie auf den Kern stoßen. Und das ist ja also mit keinem Geld der Welt zu bezahlen, wie wichtig das ist, die Arbeit, die ihr alle leistet. Und mich würde interessieren, wie macht ihr das? Also wie schaut die Zusammenarbeit mit Kindergärten oder Schulen konkret aus?
Also wir haben zum Beispiel Unterrichtsmaterialien entwickelt für unterschiedliche Altersstufen, also für die Primarstufe, für die Volksschule quasi, dann auch für die Mittelstufe, Sekundar 1 und Materialien für die Oberstufe. Und die sind natürlich unterschiedlich aufgebaut. Und in der Primarstufe, da haben wir zum Beispiel, oder unser Partner, die Pädagogische Hochschule Niederösterreich war das jetzt im konkreten Fall, die haben einen Werkstattzyklus entwickelt. Und da geht es um den Wald der Zukunft. Und da geht man aus von einem Märchen. Das holt so die Kinder an Bord und es geht um den klugen Waldgeist und die Kinder können sich dann einmal identifizieren mit dem Wald und den Waldbewohnern. Und dann geht man über in der Forschungswerkstatt mit zu forschendem Lernen. Das heißt, die Kinder bekommen die Aufgabe, die Rolle eines Waldbewohners zu übernehmen und recherchieren selbstständig in Büchern, im Internet und füllen dann einen Steckbrief aus, so Fragen zu: Wie lebe ich? Wie pflanze ich mich fort? Was brauche ich zum Überleben? Es geht so in diese Richtung. Also sie üben quasi das Recherchieren und Forschen selbstständig. Und dann präsentieren sie natürlich die Ergebnisse. Das ist immer wichtig, dass man dann die Ergebnisse herzeigen kann und auch stolz sein kann auf die Ergebnisse.
Und darf.
Und darf, natürlich. Und der dritte Teil von diesem Werkstattzyklus, das war dann eine Zukunftswerkstatt. Da sind dann die Kinder in die Rolle des Waldbewohners geschlüpft. zu dem sie zuvor recherchiert haben, und haben in einem Theater quasi aufgeführt, was sie sich für die Zukunft wünschen.
Ach schau, auch da
was sie brauchen,
wieder.
Genau, um ein gutes Leben in der Zukunft in einem guten Wald zu führen.
Schön, mir geht das Herz auf, das klingt total toll. Klingt wirklich ganz besonders wichtig, toll und berührend. Wie lange macht ihr das schon? Weil wir vorher geredet haben über wissenschaftliche Statistiken und dass man Zeiträume braucht, um Ergebnisse irgendwie einordnen zu können. Macht ihr es schon so lange, dass ihr schon merkt, dass es Auswirkungen hat bei den Kindern und Jugendlichen?
Wir machen immer wieder Projekte. Also dieses eine Projekt, das läuft jetzt für 3 Jahre, aber am Wassercluster selber machen wir so Wissenschaftskommunikation und so Kooperationsprojekte mit Schulen schon seit vielen Jahren.
Und das Interesse ist hoch, oder?
Das Interesse ist sehr hoch, und wir haben jetzt auch schon einige Partnerschulen, die wollen immer wieder mitmachen, natürlich, weil ihnen das Spaß macht und für die Kinder unheimlich bereichernd ist.
Ich möchte auch einmal dabei sein, darf ich?
Ja.
Darf man als Erwachsener das auch machen? Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend.
Also wir machen.
Also Wissenschaftsinteresse kann ja nicht, also gibt es ja kein Zeitalter, wann das geweckt werden darf, oder?
Also wir haben zum Beispiel Workshops für Schulen, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer.
Aha.
Das war für die zur Vorbereitung für eine vorwissenschaftliche Arbeit im naturwissenschaftlichen Bereich. Und da machen wir kleine Experimente, das heißt das experimentelle Setup. Also es geht eigentlich um Atmung von Mikroorganismen, aber die Schülerinnen und Schüler können hier ihre eigenen Experimente machen. Das heißt, sie verstehen, sie lernen, wie mache ich eine Hypothese, wie schalte ich bestimmte Faktoren aus, wie kontrolliere ich sie, was bedeutet Replikate, also Messwiederholungen, damit ich einen guten Mittelwert bekomme und so weiter. Und wir gehen bis zu den Resultaten, die wir dann interpretieren. Und manchmal kommen dann auch Fehler rein, ja, also ganz nur,
gehört auch dazu, oder?
Das gehört dazu. Also ein Beispiel war, wir haben so einen Versuch gemacht, wir haben ihnen Pflanzenmaterial angeboten und haben das eben, und wir wollten schauen, wie der Sauerstoff verbraucht wird von den Mikroorganismen. Ich habe einfach frische Blätter geschnitten. Und nachdem das in der Schule war und wir wollte ich das Ganze ein bisschen durch Wärme und erhöhen, und wir haben es ins Fenster gestellt. Und das waren aber weiße Plastikgefäße, die haben das Licht durchgelassen.
Ah.
Und die Pflanzen, die abgeschnittenen Blätter, haben noch Photosynthese betrieben. Das heißt, es ist der Sauerstoff nicht runtergegangen, sondern raufgegangen.
Aber wie vorher schon angesprochen, Fehler sind ja ganz wichtig, also eigentlich ein Ausgangspunkt, um weiterzukommen. Das ist ja in unserem Beruf ganz genau das Gleiche. Wenn eine Szene nicht funktioniert oder der Rhythmus nicht stimmt, muss ich mir überlegen, wo liegt der Fehler? Und dann kann ich ihn beheben und lerne weiter. Und insofern ja eigentlich auch ein guter, war ja eigentlich für die Schule ganz gut, dass das gerade da passiert ist.
Ja, ganz genau, weil man kann dann zeigen, okay, da war ein Faktor, den wir nicht berücksichtigt
haben. Ja, genau.
Ja? Und ich glaube, was das Wichtigste ist, Ihnen dann zu sagen, bevor ich irgendetwas mache, muss ich ganz intensiv einmal nachschauen, was sind denn die Faktoren, die das beeinflussen. Mhm. Also es ist eine Unmenge an Literatur lesen, bevor ich überhaupt einen Versuch starte.
Wie geht's euch denn mit dieser wichtigen Arbeit, die ihr tut? Ist das so, dass ihr genug Unterstützung bekommt, oder was braucht ihr, um noch mehr Menschen, noch mehr Jugendliche, noch mehr Kinder zu erreichen? Gibt's da irgendwas, wie man euch helfen kann? Außer natürlich diesem Podcast.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man die Lehrkräfte unterstützt, die direkt in den Schulen unterrichten, dass man da schon in der Ausbildung beginnt, dass man denen die wissenschaftliche Arbeitsweise näher bringt, einfach damit sie es selber verstehen. Weil wenn sie sich selber nicht verstehen, dann können sie es auch im Unterricht nicht gut einbauen. Also ich glaube, dass das einmal ganz ein wichtiger Punkt ist, schon in der Ausbildung, und dann auch regelmäßige Fortbildungen für Lehrkräfte. Und auch Materialien zur Verfügung stellen, die dann die Lehrkräfte hernehmen können und mit denen sie im Unterricht Wissenschaftsbildung
machen. Das heißt, beginnen
können.
Tut das ja alles mit einem Bewusstsein, ne? Also, dass die Leiter der jeweiligen Lehrausbildungsanstalten müssten ein Bewusstsein darüber entwickeln, dass es euch gibt. Also kann man euch auch folgen auf Instagram oder Facebook, oder habt ihr einen Account? Weil das ist ja das, wo die jungen Leute heutzutage ihre Informationen herbeziehen.
Der Wassercluster hat einen eigenen Insta-Account, bitte
sehr
folgen.
Ja,
und auch die
gleich.
Wissenschaftsbildungsinitiativen von unserem Wassercluster haben einen eigenen Insta-Account. Und da stellen wir auch immer wieder Infos drauf über unsere wissenschaftlichen Projekte.
Sehr gut, ich drücke gleich auf Folgen. Und darf mich bei euch für euren Besuch im Studio bedanken und für eure Expertise und eure Zeit. Und ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nur danken, dass sie uns hoffentlich schon folgen auf Spotify oder Apple Podcast. Und sie können uns natürlich auch auf www.ecoplus.at folgen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. One Water, Wasser ist Leben.